Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesen beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 11. März 2023, gleich dem 20. Eswan 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Soziale Netzwerke und politische Ambitionen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian: Beziehungen zwischen Teheran und Riad bieten der Region große Kapazitäten. Irans Sicherheitschef nennt Details zur Einigung mit Saudi-Arabien. Belarussischer Präsident tritt morgen zweitägige Iran-Reise an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian: Beziehungen zwischen Teheran und Riad bieten der Region große Kapazitäten. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien bieten nach Ansicht des Außenministers der Islamischen Republik Iran den beiden Ländern, der Region und der islamischen Welt große Kapazitäten. Hossein Amir Abdullahian schrieb in einem Tweet am Freitag und kurz nach Bekanntgabe der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Iran und Saudi-Arabien zur Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen: Die Rückkehr zu normalen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien bietet den beiden Ländern, der Region und der islamischen Welt große Kapazitäten. Er fügte hinzu, die Nachbarschaftspolitik als Leitlinie der Außenpolitik der aktuellen Regierung in Teheran bewegt sich stark in die richtige Richtung und der diplomatische Apparat steht aktiv hinter der Vorbereitung regionaler Schritte. Gelingt diese Annäherung, würde das die geopolitische Lage im Nahen Osten grundlegend verändern. Das gemeinsame Statement wurde zusammen mit China veröffentlicht, das den Deal eingefädelt hat. Nach dem Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Sayyid Ibrahim Raisi, in Peking im Februar, nahm Ali Shamkhani, Sekretär des Obersten Sicherheitsrats Irans, am Montag, den 6. März, in Peking intensive Verhandlungen mit seinem saudischen Amtskollegen in China auf, um die Reiseabkommen des Präsidenten weiter zu verfolgen. Am Ende dieser Verhandlungen, heute am 10. März 2023, wurde in Peking eine dreiseitige Erklärung von Shamkhani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Mossaed bin Mohammed al-Aiban, Staatsminister und ein Mitglied des Ministerrates und Nationaler Sicherheitsberater von Saudi-Arabien, und Wang Ji, dem Außenminister der Volksrepublik China, abgegeben, in der die Wiederaufnahme voller diplomatischer Beziehungen zwischen Riad und Teheran vereinbart wurde. Irans Sicherheitschef nennt Details zur Einigung mit Saudi-Arabien. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates hat Einzelheiten zu den Bemühungen bekannt gegeben, die unternommen wurden, um die siebenjährige Eiszeit in den iranisch-saudischen Beziehungen zu beenden und das Abkommen zur Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien zu unterzeichnen. Ali Shamkhani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran, sagte heute zu der Vereinbarung mit Riad: Der Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, in China im Februar habe die Grundlage für die Bildung neuer und sehr ernsthafter Verhandlungen zwischen den Delegationen Irans und Saudi-Arabiens geliefert. Shamkhani sagte dann über das Ende der siebenjährigen Eiszeit und das Abkommen zur Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien: Der Besuch von Ayatollah Raisi in China im Februar und sein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bildeten die Grundlage für neue und sehr ernsthafte Verhandlungen zwischen den Delegationen Irans und Saudi-Arabiens. Er nannte die Gespräche zwischen den beiden Ländern offen, transparent, umfassend und konstruktiv. Die Beseitigung von Missverständnissen und der Blick in die Zukunft und in die Beziehungen zwischen Teheran und Riad würden definitiv zur Entwicklung regionaler Stabilität und Sicherheit führen. Und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Anrainerstaaten des Persischen Golfs und der islamischen Welt verstärken, unterstrich der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans. Abschließend würdigte Ali Shamkhani die konstruktive Rolle der Volksrepublik China bei dem Ausbau der Beziehungen zwischen den Ländern, die für die Lösung von Herausforderungen und die Stärkung von Frieden und Stabilität sowie die Förderung der internationalen Zusammenarbeit erforderlich sind. Belarussischer Präsident tritt morgen zweitägige Iran-Reise an. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko wird morgen Sonntag zu einem offiziellen Treffen und Gespräch mit hochrangigen Beamten der Islamischen Republik Iran in Teheran eintreffen. In einer gestern vom Büro des belarussischen Präsidenten abgegebenen Erklärung hieß es dazu weiter: Lukaschenko wird sich zwei Tage in Teheran aufhalten und dort den iranischen Präsidenten Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi treffen und mit ihm über diverse Themen sprechen. Am Rande des 16. Treffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand haben die Präsidenten von Iran und Weißrussland die Außenministerien der beiden Länder beauftragt, an der Stärkung und Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu arbeiten. Auf der Tagesordnung des weißrussischen Präsidenten bei seinem Besuch in Teheran stehen die Entwicklung der allseitigen Zusammenarbeit und der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Weißrussland. Eine Delegation wird Präsident Lukaschenko auf der Reise nach Iran begleiten. Die Verantwortlichen der beiden Länder werden sich bei ihren Treffen und Verhandlungen über Industrie-, Landwirtschafts- und Verkehrspläne austauschen. Außerdem wird während des Besuchs von Lukaschenko regionalen und globalen Themen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Außenminister Irans und Omans erörtern aktuellen Stand der Gespräche zur Aufhebung von Sanktionen gegen Iran. Außenminister der Islamischen Republik Iran und des Sultanats Oman haben bei einem Telefongespräch am Freitagnachmittag den aktuellen Stand der Gespräche zur Aufhebung von Sanktionen erörtert und Meinungen ausgetauscht. In diesem Telefongespräch mit Hossein Amir Abdullahian, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, drückte Badr Sayyid al-Busaidi, Außenminister von Oman, seine Zufriedenheit mit der zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien erzielten Einigung über die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen aus und brachte seinem iranischen Amtskollegen die Glückwünsche der omanischen Regierung zum Ausdruck. In diesem Telefongespräch dankte und würdigte Amir Abdullahian auch den Einsatz des Sultanats Omans für die Einigung zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien. In diesem Telefongespräch haben sich die Außenminister der Islamischen Republik Iran und des Oman auch über den aktuellen Stand der Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen ausgetauscht. Biden hat den nationalen Notstand gegen Iran verlängert. Die Biden-Regierung hat die Verlängerung des nationalen Notstands gegen Iran angekündigt. Dazu teilte das Weiße Haus in einer gestern Freitag abgegebenen Erklärung mit, der von den Vereinigten Staaten am 15. März 1995 gegen Iran verhängte nationale Notstand werde um ein weiteres Jahr verlängert. Als Grund für die Verlängerung dieses nationalen Notstandes nannten das Weiße Haus das Verhalten und die Politik der iranischen Regierung, darunter Entwicklung von Raketen und konventionellen Waffen, Aktivitäten Irans in der Region, Unterstützung des Terrorismus und Aktivitäten der iranischen Revolutionsgarden. US-Präsident Joe Biden sandte ein Schreiben an den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy und die Präsidenten des Senats Kamala Harris, um die Entscheidung mitzuteilen, die unter Abschnitt 202d des Gesetzes für nationale Notfälle fällt. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi wiedergewählt. Die Mitglieder des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA haben den derzeitigen Generaldirektor dieser Agentur, Rafael Grossi, für eine weitere Amtszeit von 4 Jahren wiedergewählt. Der IAEA-Gouverneursrat stimmte gestern Freitag auf seiner vierteljährlichen Sitzung über die Amtszeit des Generaldirektors dieser Organisation. 35 Mitglieder des IAEA-Gouverneursrates für 2022-2023 sind Argentinien, Australien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Kanada, China, Kolumbien, Costa Rica, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guatemala, Indien, Irland, Japan, Kenia, Südkorea, Libyen, Namibia, Pakistan, Katar, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien, Südafrika, Schweiz, Türkei, England und Nordirland, Amerika, Uruguay und Vietnam. Michail Ulyanov, Russlands Vertreter bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen, gab in einer Twitter-Nachricht bekannt, dass Rafael Grossi für die zweite Amtszeit von 4 Jahren zum Generaldirektor der Atombehörde gewählt wurde. Der 62-jährige argentinische Diplomat wurde am 3. Dezember 2019 zum Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde gewählt und wird dieses Amt bis zum 2. Dezember 2027 innehaben. Grossi studierte Politikwissenschaften an der Päpstlichen Katholischen Universität von Argentinien 1983 sowie internationale Beziehungen am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf 1991. Dort promovierte er auch in Geschichte und internationale Politik. 1985 trat er in den argentinischen diplomatischen Dienst ein und war zunächst in der Abteilung für nukleare Angelegenheiten und Abrüstung tätig. Von 1998 bis 2002 war er Leiter der Kanzlei der argentinischen Botschaft in Brüssel, vertrat Argentinien von 1998 bis 2001 bei der NATO und war von 2002 bis 2007 Kabinettschef des Generaldirektors der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, in Den Haag. Seine Positionen zum Nuklearprogramm der Islamischen Republik Iran und zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA hatten Höhen und Tiefen, die vor allem von den Ansätzen der Vereinigten Staaten, der europäischen Troika, England, Frankreich und Deutschland, des israelischen Regimes beeinflusst wurden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hojate Ashrafzadeh mit dem Titel Bepoye Iran, das heißt Für Iran.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا خوشا به نام دیار خواندن به پای ایران صبور ماندن به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن ایران ایران
تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رؤیا سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن نورش از بارش امید و جانش از شادی تو و من ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Wird gesagt.
Wir beginnen mit einer Erzählung, die aus der iranischen Literatur und zwar aus dem Golestan von Saadi entlehnt wurde. Es gab einen alten Ringkämpfer, der hatte in seinem Leben alle Ringkämpfer besiegen können und war der Meister von allen. Er kannte 360 wichtige Ringerkniffe. Einige davon brachte er seinen Schülern bei. Unter seinen Schülern war ein junger Ringer, der besonders begabt war. Der Meister brachte ihm daher immer mehr von seinen Techniken bei. So kam es, dass dieser junge Mann bald allen anderen Ringkämpfer besiegt hatte. Da begann sich der junge Ringkämpfer überlegen zu fühlen. Er dachte, nun hat mir mein Meister alle seine Ringerkniffe beigebracht. Ich bin der stärkste und beste Ringkämpfer im Lande. Keiner kann mich mehr besiegen. Der junge Mann begann zu prallen und vergaß, dass er seinen Meister achten muss. Anstelle dessen verkündete er überall, ich bin besser als mein Meister und kenne mehr Ringerkniffe als er. Wenn ich ihn achte, dann nur deswegen, weil er es zum Meistertitel gebracht hat. Aber so gut wie ich ist er im Ringkampf nicht mehr. Eines Tages prallte der junge Ringer auf diese Weise vor dem König. Der ärgerte sich gewaltig über den Hochmut und die Undankbarkeit dieses Burschen und ordnete an, es solle ein Ringkampf zwischen ihm und seinem Meister stattfinden. Der König war davon überzeugt, dass der kluge alte Ringmeister gewinnen würde. Die Zuschauer hatten sich auf dem großen Platz versammelt und der König saß auf seiner Tribüne. Alle Ringer standen um den Ring herum und warteten ebenso gespannt auf den Wettkampf des jungen Ringhelden mit seinem Meister. Der junge Mann betrat stolz die Arena. Der Ringkampf begann und das Volk verfolgte aufgeregt das Geschehen. Alle rechneten damit, dass der kräftige junge Mann siegen würde. Doch viele wünschten sich insgeheim den Sieg des beliebten Meisters. Der Kampf hatte begonnen und Meister und Schüler rangen miteinander. Da wurden plötzlich alle Zeugen, wie der alte Ringmeister mit beiden Händen den jungen Burschen vom Boden hochhob, über seinen Kopf stemmte und dann auf die Matte niederwarf. Der Applaus für den Altmeister des Ringersportes war groß. Der König erhob sich, schüttelte ihm die Hand und ordnete an, dass ihm eine große Belohnung zu geben sei. Dann wandte er sich an den jungen, hochmutigen Ringerknaben, der seinen alten Meister so respektlos behandelt hatte, und tadelte ihn deswegen. Der aber sagte: »O König, dieser alte Ringer hat mich nicht wegen seiner Körperkräfte besiegt. Er konnte mich mit Hilfe seines Ringerkniffes besiegen, den er mich nicht gelehrt hatte.« In der Tat hatte sein Meister ihm nicht alle Ringerkniffe beigebracht. Von den 360 Kniffen, die er kannte, hatte er ihn nur 359 gelehrt. Denn er hatte vorausgeahnt, dass der junge Mann sich eines Tages überlegen fühlt. Nun sagte er vor dem König zu seinem Schüler: »Weißt du nun, weshalb ich einen der Kniffe für mich behalten habe? Denk an einen Ratschlag der Weisen, der lautet: Mach deinen Freund nicht so stark, dass er dich besiegt, wenn er dein Feind werden sollte.«
Nach dieser Geschichte aus dem Golestan von Saadi nun unser heutiges Sprichwort: Wenn es mir kein Wasser bringt, bringt es dir wenigstens Brot. An folgender Episode werden Sie sehen, worum es bei diesem Sprichwort geht. Früher wurde in vielen Teilen des Landes das Trinkwasser und das Wasser für die Äcker aus Granaten geschöpft. Granate sind unterirdische Wasserkanäle, zu denen in Abständen Brunnen angelegt werden. Oftmals fand sich ein Wohltätiger, der auf diese Weise auf eigene Kosten Brunnen anlegte, um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Einmal stellte ein solcher wohltätiger Mann einen versierten Arbeiter ein, damit er einen Granat gräbt. Der Brunnengräber machte sich mit einigen Arbeitern ans Werk. Nach einigen Wochen waren die Arbeiter noch immer nicht auf Wasser gestoßen. Jeden Abend brachte der Auftraggeber ihnen den Lohn und fragte: »Nun habt ihr Wasser gefunden?« Anfangs hatte der Brunnengräber immer optimistisch geantwortet: »Noch nicht, aber so Gott will, werden wir recht bald an Wasser gelangen.« Die Arbeiter gruben ein Brunnenloch nach dem anderen. Die Brunnenlöcher waren tiefer als die Brunnen in der Nachbarschaft, aber nirgendwo stießen sie auf Grundwasser. Der Brunnengräber verlor immer mehr die Hoffnung. Allmählich wurde er mürrisch und begann über das Stück Land, auf dem er Brunnen ausheben sollte, zu meckern. Aber der wohltätige Mann schien viel weniger pessimistisch als er. Er zahlte weiter jeden Abend den Lohn der Arbeiter und sagte: »Vertraut auf Gott und arbeitet weiter. Irgendwann werdet ihr Erfolg ernten.« Das ging so weiter, bis der Brunnengräber schließlich zu seinem Auftraggeber sagte: »Ich glaube nicht, dass es jemals in diesen Brunnenlöchern Wasser geben wird. Es ist, als ob wir kaltes Eisen schmieden wollten. Wir vergeuden nur unsere Zeit, und du gibst dein Geld für nichts und wieder nichts aus. Bevor du noch mehr Schaden hast, ist es doch besser, wenn du eine andere Stelle findest, wo man einen unterirdischen Wasserkanal anlegen kann.« Der wohltätige Mann aber meinte: »Hier ist doch ein guter Platz und es gibt viele Ortschaften in der Nähe, in denen die Menschen Wasser brauchen. Wir sollten nicht aufgeben und auf Gottes Segen hoffen. Je tiefer das Grundwasser liegt, desto besser ist das Wasser. Macht weiter.« Der Brunnengräber aber sagte wieder: »Ich habe mein Leben lang Brunnen gegraben und weiß, dass es hier an diesem Hügel kein Wasser gibt. Ich möchte nicht mehr weitermachen und habe die Arbeit satt.«
Da wurde sein Auftraggeber etwas ungehalten. »Ach, weißt du, ich müsste es doch längst satt haben und nicht ihr. Ich bring euch jeden Tag Geld, ohne dass sich etwas tut. Arbeitet weiter, ob ihr auf Wasser stößt oder nicht. Arbeitet und lasst euch dafür bezahlen. Warum meckert ihr denn? Wenn dieser Brunnen mir kein Wasser bringt, so springt doch für euch ein Unterhalt heraus. Macht eure Arbeit und redet nicht mehr so pessimistisch daher.« Der Brunnengräber sah dies ein. Sie hatten schließlich nicht den Schaden und erhielten jeden Tag ihren Lohn. Daher setzte er mit seinen Kumpanen die Arbeit fort. Sie gruben und gruben, bis sie schließlich tatsächlich auf sehr gutes Wasser in großen Mengen stießen. Aus der Begebenheit, die wir erzählten, entstand das Sprichwort: »Wenn es mir kein Wasser bringt, so dir wenigstens Brot.« »Agar baroye man obna dorat, baroye tuke non dorat.« Und dies sagt man immer dann, wenn jemand eine Arbeit, die ihm etwas einbringt, bemängelt und man ihm sagen will, mach deine Arbeit, auch wenn sie nichts zu bringen scheint. Dir bringt sie wenigstens Lohn.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Guftam Rame Todoram. Auf Deutsch: Ich habe Sehnsucht nach dir.
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Soziale Netzwerke und politische Ambitionen. Weiterhin guten Empfang. Aus Dokumenten und Erfahrungen wird klar, dass Menschen wie Elon Musk und Donald Trump die politische Atmosphäre aufladen, um ihre Träume und Ambitionen zu verwirklichen. Ihre Instrumente dafür sind die sozialen Netzwerke und ihre Zielgruppe sind die Nutzer dieser Medien auf der ganzen Welt. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Geschwindigkeit des Fortschritts von digitalen Technologien sehr hoch ist. Je weiter wir vorangehen, beeinflussen die virtuelle Welt und soziale Netzwerke, die das Ergebnis neuer Technologien und Entwicklungen sind, verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens immer mehr. Inzwischen nutzt die Politik den virtuellen Raum am meisten. In den frühen 2000er Jahren begann der allmähliche Niedergang der traditionellen Medien, aufgrund des Aufkommens des Internets. Mit der Ausweitung des Internets und insbesondere der sozialen Netzwerke wurde es möglich, mehr und vielfältigere Stimmen im politischen Raum zu hören. Und die Attraktivität der neuen Medien war eine neue Chance für alle, neue Methoden in diesem Bereich anzuwenden. In nicht allzu ferner Zeit hatten Fernsehsender eine größere Macht und konnten ihre Ansichten in einem Monolog zum Ausdruck bringen. Aber das Aufkommen sozialer Netzwerke ermöglichte es, dass auch andere und vielfältigere Stimmen präsent wurden. Und in dieser Hinsicht sahen sich die politischen Aktivisten neuen Herausforderungen gegenüber. Natürlich sollte man nicht zu aufgeregt sein, weil diese verschiedenen Stimmen Geschichten und Hintergründe haben, die nicht unbedingt angenehm sind. Aber sie sind real. Nur wenige Tage nachdem Elon Musk, der umstrittene amerikanische Unternehmer und Milliardär, zum Haupteigentümer von Twitter wurde, wurde das Twitter-Konto von Donald Trump nach fast zweijähriger Sperrung reaktiviert. Trump, der seinen Twitter-Account nach der Präsidentschaftswahl 2020 aufgrund der Veröffentlichung undokumentierter Behauptungen über Betrug bei den US-Wahlen verloren hatte, reagierte zunächst nicht auf diese Maßnahme von Musk. Aber anscheinend ist er diesbezüglich nicht wirklich gleichgültig und will diese Möglichkeit bei der kommenden US-Wahl nutzen. Zu der Zeit, als die Direktorin von Twitter im Januar 2021 beschlossen, das Konto des damaligen US-Präsidenten wegen Verstoßes gegen die Prinzipien dieses sozialen Netzwerks zu sperren, folgten 88 Millionen Menschen dieser umstrittenen Person auf Twitter. Der letzte Tweet von Donald Trump wurde am 8. Januar 2021 geteilt. Elon Musk, der neue CEO von Twitter, hat eine Umfrage zur Reaktivierung des Accounts von Donald Trump durchgeführt. Doch nachdem die Umfrage den Wunsch der Befragten zeigte, Trump auf die Plattform zurückzubringen, gab der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten bekannt, dass er kein Interesse daran habe, zu Twitter zurückzukehren. Donald Trump war von Twitter, Instagram und Facebook verbannt worden, nachdem seine Anhänger am 6. Januar das Kapitol gestürmt hatten. Laut der Zeitung USA Today hat die Rückkehr von Trump auf Twitter unterschiedliche Reaktionen bei amerikanischen Politikern und anderen prominenten Persönlichkeiten hervorgerufen. Viele sind besorgt über die Zukunft dieses sozialen Netzwerks. So reagierte etwa Liz Cheney, eine Abgeordnete der Republikaner und eine der Widersacherinnen von Donald Trump, die nach den Wahlen 2020 Stellvertreterin des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses bezüglich des Angriffs auf den Kongress wurde, in einem Tweet auf die Reaktivierung der Seite von Donald Trump. Cheney schrieb in ihrem Tweet, da Trump wieder auf Twitter ist, ist es ein guter Zeitpunkt, sich diese Überprüfungssitzung für die Ereignisse vom 6. Januar anzusehen. Diese Sitzung deckt jeden von Trumps Tweets an diesem Tag ab, einschließlich der gelöschten, sowie die Aussagen von Mitarbeitern des Weißen Hauses über sein unentschuldbares Verhalten während des Angriffs. Sie verwies auf die Ereignisse vom 6. Januar 2021, als der US-Kongress die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl und damit den neuen Präsidenten bestätigen wollte. Nachdem mehrere Abgeordnete gegen die Ergebnisse der Abstimmung im Bundesstaat Arizona protestiert hatten, forderte Donald Trump seine Unterstützer auf, eine Demonstration abzuhalten. Die Anhänger von Trump griffen den Kongress an und konnten nach Kämpfen mit den Sicherheitskräften in das Gebäude und seine verschiedenen Räume eindringen. Bei diesem gewalttätigen Angriff wurden 5 Menschen getötet, darunter ein Polizist. Hochrangige Experten im Medienbereich sind sich einig, dass Trumps Rückkehr und Elon Musks Freischaltung seines Kontos die Grundlage für die politischen Ambitionen von Biden, Musk und Trump, ebnen soll. Fakt ist, dass es eines der wichtigsten Ziele der Social-Media-Betreiber ist, in der politischen Szene präsent zu sein, die nach und nach vom Rand in das Zentrum gerückt sind und dies klar zum Ausdruck bringen. Kürzlich berichtete Reuters, Elon Musk habe seinen mehr als 110 Millionen Anhängern in einem Tweet geraten, für die Republikaner zu stimmen. Dies ist das erste Mal, dass der Besitzer eines großen sozialen Netzwerks in Amerika vor der Wahl offen eine politische Partei unterstützt. Elon Musk behauptete, das Publikum seiner Twitter-Nachricht seien unabhängig denkende Wähler und fuhr fort, geteilte Macht zügelt die schlimmsten Exzesse beider Parteien. Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, wenn die Präsidentschaft demokratisch ist. Er sagte auch, dass er bereit sei, Ron DeSantis, den republikanischen Gouverneur von Florida, bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu unterstützen, weil seiner Meinung nach Ex-Präsident Donald Trump zu alt ist, um noch einmal zu kandidieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Meinungsäußerungen und Empfehlungen veraltet sind und die Art der politischen Einflussnahme, die eine große Plattform und soziale Medien bieten, anders und subtiler sein sollte als die der alten Medien. Zweifellos kann ein solches Vorgehen die Stellung eines universalen sozialen Netzwerks auf das Ausmaß eines Werbeträgers, einer politischen Partei und Gruppe reduzieren. Natürlich hat der Besitzer von Twitter behauptet, er wolle die Meinungsfreiheit fördern. Trotzdem sollte auch diese Frage beantwortet werden, was passieren wird, wenn einige Länder verlangen, kritische Inhalte gegen sie von dieser Plattform zu entfernen. Wird Musk die Meinungsfreiheit verteidigen, selbst wenn die Verteidigung der Meinungsfreiheit bedeutet, dass sein Kapital aus diesen Ländern verschwinden soll? Er hat in vielen Ländern große Investitionen getätigt. Welche Wahl wird er also haben, während die Grundlage all seiner Aktivitäten auf Rentabilität basiert? Die Aktionen von Elon Musk nach der Übernahme von Twitter haben viele große Werbeunternehmen gezwungen, die Arbeit in diesem sozialen Netzwerk einzustellen. Sie sind besorgt über die Zunahme von Hassreden auf Twitter und beobachten die Veränderungen genau. Unterdessen hat Musk die Hälfte der Mitarbeiter von Twitter entlassen und die Anzahl der Mitglieder des Sicherheitsüberwachungsteams, das für die Verhinderung der Verbreitung von Falschmeldungen und anstößigen Inhalten verantwortlich ist, drastisch reduziert. Analysen über den Niedergang von Twitter sind so sehr fortgeschritten, dass The Guardian in einem diesbezüglichen Artikel die Möglichkeit untersuchte, dass Twitter pleite geht. Im Guardian heißt es, einige ehemalige Twitter-Mitarbeiter seien der Ansicht, dass die Probleme dieses Unternehmens tatsächlich existenziell sind und direkt Musk als Direktor dieser Plattform betreffen. Richard Seymour, Autor und politischer Aktivist, schrieb in einem Artikel dieser Zeitung, Elon Musk will einen politischen Sieg. In diesem Zusammenhang hat der berühmte amerikanische Theoretiker davor gewarnt, dass das Problem bei sozialen Netzwerken und Messengern wie Twitter, Facebook oder Google nicht nur darin besteht, dass sie möglicherweise Fake News veröffentlichen oder dass ihre Überwachung immer schwächer wird, sondern auch darin, dass eine massive Verstärkung bestimmter Stimmen und das zum Schweigen bringen anderer Stimmen erfolgt. Somit kann jede reiche Person eine Plattform an sich reißen und sie als Waffe einsetzen. Francis Fukuyama schrieb in American Press, Twitter-Nutzer ziehen als Reaktion auf die Übernahme der Twitter-Plattform durch Musk auf eine alternative Plattform um. Aber diese Entscheidung funktioniert nicht. Eine geladene Waffe, nämlich eine groß angelegte Social-Media-Plattform wie Twitter, ist in den Händen von Elon Musk. Kein Konkurrent erreicht sein Publikum aus der Ferne so gut wie Twitter. Und wahrscheinlich wird keine zukünftige Plattform mit der schieren Größe von Twitter mithalten können. Zum Beispiel hatte Donald Trump 88 Millionen Follower auf Twitter. Und heute hat er weniger als 5 Millionen Follower auf Truth Social, das er selbst gegründet hat. Wir sollten verlangen, dass der Online-Informationsraum fragmentierter und wettbewerbsfähiger wird. Und zwar in einer Weise, die der vielfältigen Ansichten in der Bevölkerung entspricht. Eine solche Situation ermöglicht es, Macht von großen Plattformen zu nehmen und demokratischer zu verteilen.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.